Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, dessen Leben zweigeteilt ist. In seinem ersten Leben war er Einbrecher und Dieb und saß insgesamt 12 Jahre im Gefängnis. Und danach wurde er ein erfolgreicher Drehbuchautor und Schriftsteller. Guten Morgen und herzlich willkommen, Peter Zingler.
Guten Morgen.
Dass Sie hier und heute bei uns sind, hat einen ganz einfachen und sehr aktuellen Grund. Heute Abend, morgen Abend, jeweils 20.15 Uhr in der ARD, Verfilmung Ihrer Kindheits- und Lebensgeschichte. Was ist das für ein Gefühl, so ein paar Stunden vor dem großen Film?
Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie die Bevölkerung es aufnehmen wird, denn es gab ja bisher wenig Filme über diese Zeit oder eigentlich keine nach dem Krieg. Es gab endlos viel über den Krieg und das war ja eine für die Bevölkerung eine mindestens genauso schlimme Zeit.
Und es waren diese Jahre 47, 48,
48
die bis Folgen des Krieges waren richtig noch massiv zu sehen und zu erleben.
Ja, 46 war der kälteste Winter des Jahrhunderts und es gab keine Kohlen und es gab nichts zu fressen. Die Einzigen, die was zu essen hatten, waren die Bauern.
Wobei man dazu sagen muss, Sie waren noch sehr, sehr jung und klein, weil geboren 1944, das heißt, da waren Sie gerade mal 3,5, 4 Jahre alt.
Richtig.
Haben Sie da noch wirklich überprüfbare, realistische Erinnerungen?
Total, alle. Ja? Also ich glaube auch, dass das andere in dem Alter auch haben, weil damals war man einfach früher pfiffig. Man musste es sein, um sich da durchzukämpfen. Ich erinnere mich genau, als ich mit der Oma an der Hand hamstern ging, also im Land war, als mir die Beine wehtaten, weil wir so weit gelaufen waren. Da war ich 3,5. Ich erinnere mich an Einzelheiten beim Türenstehen, auf die Milch warten und auf die ganze. Ich erinnere mich genau, wo wir gelebt haben, was da los war, wie es da aussah.
Ja, wobei die Oma ja gar nicht die Oma war, sondern...
Das ist richtig. Aber das haben wir in dem Film nicht so genau ausgehandelt, weil die Aufdeckung der Geschichte erst 6 Jahre später stattfindet.
Aha.
Und das ist in meinem Buch, das ja zur gleichen Zeit erscheint, genauer beschrieben. Aber meine Oma war, auch im Film sieht man das, wie meine Mutter. Ich war immer mit meiner Oma zusammen und wenig mit meiner Mutter.
Wie oft haben Sie den fertigen Film schon gesehen?
2-mal.
Sind Sie zufrieden damit?
Sehr. Sehr.
Also, Sie haben den professionellen Blick als Drehbuchautor. Gibt es dann auch, wenn man es dann nochmal sieht, immer Momente und Punkte, wo man denkt, hätte ich es doch vielleicht ein bisschen anders gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Also zunächst war es so, dass ich beim ersten Drehtag in der Nähe von Prag war, wo dieses zerstörte Köln wieder neu aufgebaut worden war. Und ich war schwer beeindruckt. Ich habe gedacht, ich bin in Hollywood. Ich war noch nie bei einer Hollywood-Produktion. Aber so stelle ich es mir vor. Dieses unendliche Trümmerfeld, diese Häuser, diese Wohnungen, alles nachgebaut für meinen Film. 40 Wohnwagen, davon allein 20 für die Maske und für die Ausstattung, weil ja auch die ganzen Komparsen, die Kinder hatten alle Zöpfchen und so. Es war sehr aufwendig. Und da habe ich dann gestanden und gedacht, und jetzt muss Carlo Rola, heißt der Regisseur, und jetzt, wenn der keinen Fehler macht, wird es eine Granate. Und es ist eine Granate geworden.
Es klingt irgendwie sehr anrührend und sentimental, so wie Sie es schildern.
Stimmt auch, als ich den Film zum ersten Mal sah, es war die noch nicht ganz fertig, also die Mischung war nicht aufgespielt, die DVD habe ich zu Hause gesetzt und da habe ich mir schon 2-3 Tränchen verdrückt.
Ja, und es 2-3 Bierchen getrunken?
Das habe ich dann nachher gemacht, aber Kölsch.
Unser Gast heute Vormittag heißt Peter Zingler, Drehbuchautor, Schriftsteller, ein Mann mit einer Wahnsinnsbiografie, Jahrgang 1944, ein Kind des Krieges und Ergebnis Peter Zingler eines One-Night-Stands mit dem Ergebnis, dass sie lange die eigene Großmutter für die Mutter gehalten haben und die eigene Mutter für die Schwester. Wir gehen jetzt nochmal in das Köln der späten 40er Jahre. Was hören wir denn da gerade, Herr Zingler?
Ich höre aber gar nicht. Mein Telefon, sie schickt das natürlich weg.
So, was war das gerade für eine Melodie?
Violetta heißt die.
Okay.
Hear my song, Violetta.
Aha,
hear my song, Nice Mamour. Ja, ja.
Sollen wir es uns nochmal anhören gemeinsam?
Nee, jetzt mache ich es aber aus. Nee.
Also, wir gehen nochmal ins Köln der zweiten Hälfte der 40er Jahre, 47, 48. Die Folgen des Krieges waren noch zu sehen. Sie waren ein kleiner Steppke, haben geklaut für die Familie, für die Oma, für die Mutter, die sie für die Schwester gehalten haben. Oder andersrum. Was haben Sie da geklaut?
Also, Eier, Kartoffeln? Zu essen, Kohlen und Buntmetalle, um sie zu tauschen. Wir sind dann durch die Ruinen gestreift und haben gestohlen, was nicht nied- und nagelfest war. Nicht nur ich, meine ganzen Nachbarskinder und so. Und mit dem Buntmetall wurden wir dann aufgesammelt. Die haben uns im LKW dann zur belgischen Grenze gefahren, an die Himmelsleiter, das ist eine Straße entlang der belgischen Grenze.
Daher der Filmtitel.
Und dann sind wir durch den Hürtgenwald, in dem ja zuvor noch heftig gekämpft worden war zwischen der SS und den Amerikanern. Es gibt da einen Soldatenfriedhof mit 22.000 toten Amerikanern heute noch. Okay. Nach Belgien, und da habe ich meinen kleinen Rucksack mit 5 Kilo, die haben das gewogen, dann kriegte ich eine Schachtel Zigaretten, da war er leichter, oder 500 Gramm Mokka-Kaffee. Die haben wir zurückgebracht, aber alles nur Kinder. Also wie heute die Zigeuner ihre Kinder zum Einbrechen schicken, haben sie Deutschen zum Schmuggel geschickt.
Und für diese frühkindliche Kriminalität hatten sie sozusagen hohen kirchlichen Segen, weil der damalige Kölner Kardinal Frings gesagt hat, Klauen ist in Notfällen erlaubt.
Richtig. Und daher nannten die Kölner das alles Fringsen. Medien Fringsen.
Echt? Wirklich?
Ja. Fringsen ist in Köln ein geflügeltes Wort für illegal organisieren.
Okay. Lob gab es da natürlich auch?
Nur Umarmung und Lob, und das hast du wieder gut gemacht. Und so kommt man natürlich auf eine gewisse Freibeutergesinnung. Und bei mir hat sie sich nicht umgestellt, sondern ist geblieben, weil es auch später noch schwierig war. Ich musste immer viel für mein Schulgeld arbeiten. Dann habe ich in einem Kino gearbeitet und die Rollen im Vorführraum zurückgedreht und alle Filme von 1953 bis 1959 gesehen und habe natürlich gemerkt, das ist das wahre Leben. Eddie Constantin im Cadillac, Cabrio, Blondine im Arm unter Palmen am Meer, das wollte ich. Und zwar möglichst jetzt und nicht erst nach dem Studium oder so ein Blödsinn.
Ja, und es war Ihnen klar, auch als Buchhalter oder wie auch immer, mit oder ohne Studium werden Sie das nie erreichen, Sie müssen das anders hintricksen. Sie haben mal im Nachhinein gesagt, diese frühkindliche Erfahrung war der Grundstein für meine spätere kriminelle Karriere.
Ja, war ganz so. Sicher. War so, ja.
Im Film werden Sie von wem gespielt?
Von einem kleinen Allgäuer, der Luis heißt und der den Filmnamen Paul trägt und der so klasse ist. Der gleiche Stäbke, er hat mich sehr an mich erinnert. Also als ich ihn zum ersten Mal beim Drehen auch sah, habe ich gedacht, was macht denn der? Der bewegt sich genau wie ich oder wie ich mir das vorgestellt habe. Toll.
Christiane Paul spielt die Oma und... Der große, oder eigentlich auch kleine, Axel Prahl spielt einen alten Nazis, der in diesem Nachkriegsdeutschland sehr schnell wieder auf die Beine kommt.
Richtig. Also ich weiß nicht, woher die Verbindung kriegen, aber es ist ja nachvollziehbar. Auch der Staat hat ja damals die Leute nicht ausschließen können, die damals für den Staat waren. Das beste Beispiel war Herr Globke, der nahe in Adenauer stand, der schon früher ein großer Nazi war. Und so war es mit den Kleinen auch. Die haben sich durchgewuschelt, hatten die guten Verbindungen und schon hatte er ein Kino und eine Kneipe.
Der erste Teil Ihres Lebens war sehr schillernd, aber insofern auch sehr anstrengend, weil Sie insgesamt wegen Ihrer Diebstähle und Einbrüche 12 Jahre im Gefängnis verbracht haben. Ich finde von außen betrachtet ein unfassbar hoher Preis.
Naja, also es war nicht angenehm. Oder man muss damit umgehen können. Da ich ja Risiko gelaufen bin, war das die Revanche, mit der ich auch rechnen musste. Natürlich waren die ersten 1-2 Monate nach jeder Verhaftung grauenhaft, weil auch alles kaputt bröckelte. Und kaputt ging Beziehungen, Geschäfte, alles ging kaputt. Aber dann war das auch eine gute Zeit, sich zu erholen. Und von dem Stress weg. Denn einzubrechen ist ja Stress.
Warum ist das Stress?
Naja, einmal, gerade in den letzten Jahren war ich ja für die Polizei. Es gab eine Sonderkommission Zingler. Bei mir wurde ja laufend das Telefon abgehört. 4 Jahre lang. Mich wurde laufend observiert und so. Wenn Sie in die Kneipe kommen, gucken Sie um, wer ist denn jetzt ein Bullo oder wer ist ein normaler Gast. Also es gibt eine richtige Verfolgungswahn. Aber auch so, die Arbeit als Einbrecher ist anstrengend und sehr stressig.
Man muss dazu sagen, Sie galten auch als hochprofessionell. Sie haben also nicht den Zigarettenautomaten geknackt, sondern Sie haben Pelze mitgehen lassen, Sie haben Juwelen geklaut, Sie haben auch Autos geklaut, eine Zeit lang zumindest, wertvolle Teppiche. Hat irgendeiner mal zusammengerechnet, welchen Schaden in Anführungsstrichen Sie angerichtet haben?
Wenn man das zusammenrechnet, was so in den Anklageschriften stand, dann waren es schon so 15 Millionen oder sowas. Aber das kriegt man natürlich nicht als Beute. Aber es bleibt was übrig. Ich habe ja immer ganz gut gelebt davon. Ich habe einen Porsche gefahren oder Ferrari oder dann wieder Porsche und habe mir eine Eigentumswohnung gekauft. kaufen können. Ich habe mir im Ausland, ich bin viel gereist.
Ja.
Man muss das Ganze ja auch ausgeben, wenn man es schon einnimmt. Außerdem war ich ein paar Mal verheiratet und habe viele Kinder. Das kostet ja alles Geld.
Wie viele Kinder haben Sie?
Ich habe 6 Kinder von 4 Frauen.
Stimmt die Geschichte, dass Sie innerhalb von 8 Monaten dreimal Vater geworden sind?
Ja, das
sind?
Klingt immer so witzig. Nachhinein, das war gar nicht witzig. Das hat mich schon gestresst. Aber es war das Erste war, meine Frau, mit der wir bereits in Scheidung waren, die hat gehofft, durch eine erneute Schwangerschaft die Ehe retten zu können. Das Zweite war eine Hotelbesitzerin, wo ich mit meiner Drückerkolonne gewohnt hat, die geglaubt hat, sie könnte mich heiraten, weil sie gehört hat, dass ich in Scheidung sei. Und das Vierte, Dritte war ein Nightstand mit einer Zigeunerin. Und das tut mir, war wirklich Pech.
Wussten irgendwann die drei Damen voneinander und wussten sie, dass die jeweils andere auch schwanger ist?
Zu dem Zeitpunkt der Geburt nicht, aber kurz danach ist ihnen das alles aufgegangen oder ich habe es ihnen gesagt. Und ich habe auch zu allen Kindern gute Kontakte.
Ja, also, wie haben, nachdem Sie es den Damen gesagt haben, wie haben die dann reagiert?
Also, sagen wir mal, eine Mutter hat reagiert. Und das hat damit zu tun, dass ich ja erstmal ganz bei dem One-Night-Set gar nichts gewusst habe davon. Aha. Und fuhr dahin, das war so ein Schrotthandel. Der Vater hatte einen Schrotthandel, Autoschrotthandel. Und ich habe immer damals, als ich eine Drückerkolonne hatte, viele Autos gehabt. Da braucht man immer Ersatzteile. Und ich fahre dahin und will dahin gehen, rufe und gucke. Und auf einmal zerspringt meine Windschutzscheibe. Patsch. Ich weiß, das ist dann da. Und dann patsch in die Tür. Und dann stand die Mutter von der Frau, mit die ich geschwängert habe, mit dem Gewehr da und schoss auf mich. Dann bin ich aber schnell ins Auto, bin abgehauen und sag, was ist denn los? Ja, du hast die Mika geschwängert und so weiter und so weiter. Am besten heiratest du. Ich sag, ich bin aber noch verheiratet.
Okay. Und wie ging die Geschichte dann aus?
Gut, oder
nicht so gut?
Wir haben uns wieder vertragen. Und ist eine meiner Lieblingstöchter, die Moni, ist schon klasse, die hat heute selbst 5 Kinder.
Wahnsinn. Peter Zingler, wir haben über Ihre erste Karriere als Meisterdieb und Meistereinbrecher gesprochen. Etliche Millionen haben Sie sozusagen erbeutet. Und die Gegenleistung von Seiten des Staates waren 12 Jahre Gefängnis insgesamt. Wobei vermutlich waren Sie nach dem ersten Knastaufenthalt doch eigentlich an dem Punkt, sich zu fragen, ist das der Weg, den ich gehen will? Oder war für Sie völlig klar, ich ziehe das Ding jetzt durch?
Also in dem Fall war für mich völlig klar, dass ich jetzt demnächst nur vorsichtiger sein muss und besser sein muss, weil es war derart demütigend und doof, wie man da behandelt wurde.
Im Gefängnis?
Ja, im Jugendgefängnis. Ich nenne ein kleines Beispiel. Zucht und Ordnung war das Ziel dieser Ex-Soldaten, die später im Justizvollzug waren, also Ende der 50er. Und dazu gehört eine tägliche Zellenkontrolle. Man musste also jeden Tag aufspringen vor das Fenster und sagen, Gefangener Zingler 2 Jahre wegen Diebstahl. Und dann kam er rein und hat geguckt, ob der Klo sauber ist. Und zu dem Ganzen gehörte eine Metallschiene, wo die Tür anschlug. Und dafür gab es ein Schmirgelpapier im Kasten. Und dann musste man jeden Tag da liegen, denn da war gleich der Flugrost immer drauf. Dann habe ich gedacht, das ist doch scheiße. Hab von meiner Margarine ein Stückchen abgemacht und hab das poliert und glänzend gemacht. Und flugs gab kein Rost mehr. Nächste Kontrolle, der geht schon fast raus, guckt, reibt mit dem Zigarnagel drüber und sagt, Sie haben uns betrogen. Drei Tage Arrest habe ich dafür gekriegt.
Aber sagen Sie mal, Herr Zingler, Demütigungen dieser Art hätten Sie sich doch in Folge einfach dadurch ersparen können, dass Sie ein gesetzestreues Leben geführt hätten.
Aber das konnte ich nicht mehr. Dazu war ich versaut. Also es hat mir ja auch im Grunde Spaß gemacht. Und im Knast war es ja dann auch, in den späteren Knästen habe ich ja auch das Aushalten gelernt. Also wenn man es nicht aushalten will, mit dem Kopf gegen die Wand läuft, es wird zu spät, da bringt man sich entweder um oder wird von denen irgendwann mal in der Beruhigungszelle erschlagen. Aber ich habe mit mir gedealt, ich habe mich in mich zurückziehen können und habe reflektiert und habe gedacht, was mache ich denn, was mache ich falsch, was mache ich beim nächsten Mal besser. Also ich habe nie irgendwie kniend in der Zelle gelegen und bereut oder so. Ja. Macht sowieso keiner von denen, das glauben die Leute nur draußen.
Wie oft haben Sie Gewalt angewandt?
Nie.
Sicher nicht?
Sicher nicht.
Sie waren nie bewaffnet bei Ihren Einbrüchen, Diebstählen?
Nie.
Sie haben niemanden zusammengeschlagen?
Nein, nie.
Niemanden bedroht?
Nee, nie.
Okay. Sie haben aber möglicherweise auf eine andere Art Angst und Schrecken verbreitet, weil wenn einer in sein Haus kommt und merkt, dass da ist dass da eingebrochen worden ist, das ändert nach allem, was man hört, ein Leben ziemlich.
Also wenn es sich um Wohnungen handelt, kann ich das im Ansatz verstehen. Auch bei mir ist schon eingebrochen worden. Und ich sage Ihnen, es gibt kein größeres Leid auf Erden, als Dieb bestohlen zu werden. ich konnte ja dann damit umgehen, denn ich weiß ja, wie ich das einordnen soll. Und die Leute müssen es auch richtig einordnen. Ich verstehe das zwar, dass sie so denken, aber der Einbrecher hat mehr Angst als sie. Zunächst machen wir die Tür auf und dann macht man sich ein Schlupfloch aus, wo man abhauen kann, wenn vorne einer reinkommt. Die haben mehr Angst als der andere. Und man muss so einen Diebstahl sehen wie einen Unfall, der ist auch unvermeidbar. Jede politische Partei, die verspricht, die Kriminalität abzuschaffen, das sind Schwätzer. Das stimmt nicht, das gibt's nicht und ja. Das passiert auch nicht. Und die Leute sollen lieber versuchen, sich gut zu armieren. Und dann kommen die meisten Einbrecher gar nicht rein.
Auf der anderen Seite, in einem freien Land wird niemand gezwungen, sein Geld als Krimineller zu verdienen.
Nee, niemand. Nur gibt es für viele Leute keine Chance, was anderes zu machen. Das müssen Sie auch richtig sehen. Also, ich habe eben davon gesprochen, dass mich die Erwachsenen über die Grenze geschickt haben. Heute sind es gewisse Volksgruppen, die ihre Kinder zum Einbrechen schicken, die wir nicht mehr nennen dürfen. Ja. So, die haben kein bisschen Unrechtbewusstsein. Woher denn? Keiner will sie. Weder in Rumänien, noch Bulgarien, noch hier. Die haben keine Chance. Ne? Ja. Du könntest doch sagen, na gut, geh doch in die Bank und werd Vorstandsvorsitzender. Keiner von denen wird das. Die müssen so ihr Leben fristen.
Die Himmelsleiter, Sehnsucht nach morgen, das ist der Titel des ARD-Zweiteilers, zu sehen heute Abend im 1.2015, morgen Abend im 1.2015. Es ist die Geschichte von Peter Zingler und passenderweise hat für diesen Zweiteiler Peter Zingler auch das Drehbuch geschrieben. Wir wollten über die zweite Karriere sprechen. Also nochmal, erste Karriere, dieser Wechsel von Einbrüchen, Diebstählen, Gefängnisaufenthalten und irgendwann Mitte der 80er Jahre, da waren Sie 40 Jahre alt plus minus, war Ihnen klar, so geht's nicht weiter.
Ja. Oder? Ja, es war eigentlich bei der letzten Verurteilung klar, da haben sie mir schon die SV angeboten, also die Sicherungsverwahrung angedroht beim nächsten Mal. Und da wollte ich dann auf keinen Fall rein. Es hat sich auch nie irgendwas angeboten. So ist das im Leben. Es kommen ja Zufälle. Und der Zufall war, dass ich immer gut Geschichten erzählen konnte. Manche Richter haben die ja geglaubt. Und im Knast denkt man ja zum Beispiel an nichts anderes als an Sex und das, was man nicht hat. Draußen denkt man auch ans Geld, weil man keins hat. Und dann habe ich erotische Geschichten erfunden und die waren so toll, weil ich war ja überhaupt nie satt. Draußen fällt einem sowas nicht ein. Und da habe ich erotische Geschichten geschrieben und an meine Zellennachbarn verkauft für Tabak. Und die haben gesagt, schick's doch mal zum Playboy, Mensch, die sind so gut. Und ich habe gesagt, boah, ich habe natürlich Angst vor Ablehnung gehabt. Aber irgendwann mal habe ich drei verschiedene Geschichten an drei deutsche Herrenmagazine geschickt, Louis, Penthouse, Playboy. Und kurz gesagt, nach drei Monaten hatte jeder einen Vertrag geschickt.
Wahnsinn.
Ja, eine von 1800 bis 3000 Mark. Aha. Und da habe ich gedacht, jetzt werde ich Schriftsteller.
Jetzt sattle ich um. Ja. Dann wurden Sie freigelassen?
Ich war noch im Freigang lange und habe in der Zeit schon mein erstes Drehbuch geschrieben. Kam durch Kontakt mit einer Ehrenamtlichen, die im Knast mit den Knackis ist, Ursula Sigismund, eine alte Schriftstellerin, die kannte den Günter Strack und der hat die Geschichte, die ich für Fall für zwei geschrieben habe, seinem Produzenten gegeben in München und der hat mich eingeladen, ich soll mal nach München kommen, den Flug bezahlen, so. Und dann hat mir der Anstaltsleiter nach vielen, vielen Mühen einen Tag Ausgang gegeben, ich flieg morgens nach München, komme da an und sage, ich muss aber um 4 wieder zurück, weil ich muss in den Knast, da haben die alle gelacht, die haben das nicht geglaubt. Aber dann war es so. Aha. Und dann haben sie mir Exposé, Treatment und Drehbuch gezeigt und dann habe ich 17 Fassungen geschrieben, ich hab schon fast aufgegeben. Aha. Aber dann ging's.
Aber so wie Sie es schildern, sind Sie der absolute self-made man. Ja? Also Sie haben angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, Sie haben Drehbücher geschrieben und haben alles aus sich selber rausgeholt.
Naja, also ich meine, 17 Fassungen schreiben ist schon mehr als Learning by Doing. Jedes Mal haben Sie gesagt, das ist es nicht. Und ich war ja enttäuscht, ich hätte ja schon fast aufgegeben. Aber mir war klar, die müssen es wissen. Ja. Und dann haben wir auch den Knackpunkt gefunden, was bei diesem ersten Stoff so schwierig war. Und dann haben wir daraus zwei gemacht. gemacht und dann ging's wie geschmiert. Das waren die ersten beiden Filme Fasols Traum und Gewissensbisse aus den Jahren 84 und 85. Also ich werde jetzt 30 im Juli, 30 Jahre alt, und im Dezember wird mein erstes Fernsehfilm 30 Jahre alt.
Weil der 6. Juli des Jahres 1985
war mein Entlassungstag.
Ihr letzter Knasttag war.
Ja.
Sie haben unfassbar viele Tatort-Drehbücher auch geschrieben. Einer davon hat auch den Grimme-Preis gekriegt. Sie haben für die Münsteraner geschrieben und für die Österreicher. Wie viele Tatorts insgesamt?
19.
Drehbuchtechnisch? 19.
Ja. Und 80 Filme insgesamt.
Ja. Sie gelten ja als ein nicht unschwieriger Zeitgenosse, was die Zusammenarbeit angeht. Sie haben mal irgendwo veröffentlicht, die Ermordung meines Drehbuchs.
Ja. Das war ganz im Anfang, da habe ich gedacht, dass die schlechte Behandlung durch die Fernsehanstalten durch was Außergewöhnliches war. Aber mittlerweile weiß ich, dass das Alltag ist. Leider, dass man als Autor nicht gut behandelt wird und jeder glaubt, schreiben kann er selbst.
Ja, von wem werden Sie dann schlecht behandelt?
In der ersten Regel von Redakteuren, aber nicht mutwillig, sondern sie haben einfach nicht den Durchblick und keine Ahnung. Sie kennen die ganzen Geschichten nur von anderen Filmen, der vielleicht auch keine Ahnung hatte.
Aha.
Und es kann mir doch keine Redakteurin erzählen, wie das Milieu wirklich vor sich geht. Ich bitte Sie, ich habe das ja 25 Jahre erlebt und kenne ja auch heute noch viele und bin up to date. Und dann bin ich natürlich ein Schwieriger.
Es gibt Redakteurinnen und Redakteure, die Ihnen sagen, also das Milieu schildern Sie falsch und das muss man doch eher...
Ja,
was machen Sie eigentlich, wenn jemand sagt, Ihr Schluss ist uns zu brutal? Dann müssen Sie einfach umschreiben.
Dann muss ich umschreiben, wenn ich das letzte Geld noch haben will, ja.
Und wollen Sie das letzte Geld?
Ich will natürlich das Geld. Was glauben Sie, das hört sich immer viel an, aber Sie sitzen ja jahrelang dran und dann müssen Sie sich auch noch immer diese Dinge anhören. Ich will nicht sagen, dass meine erste Fassung drehfertig ist.
Aha.
Und man kann durchaus über dies oder jenes reden. Aber wenn die dann anfangen, die Leute zu kulturieren, und ein ganz großes Thema ist ja die politische Korrektheit und Unkorrektheit. Mein Gott, heute regt sich das Feuilleton darüber auf, warum es nicht so gute Serien gibt wie in Amerika jetzt zum Beispiel,
okay.
Breaking Bad. Aber jetzt glauben Sie, wie oft ich schon vorgeschlagen habe, meine Kriminellen als positive Figur zu machen. Um Gottes Willen, das geht gar nicht.
Das ist politisch inkorrekt?
Das ist politisch inkorrekt. Wenn ich einen Ausländer habe, der das Dreckschwein ist, dann muss ich noch einen Deutschen dazu erfinden, damit der das Dreckschwein ist und nicht der Türke. Einmal gab es das
in Wut. Weil man Angst hat, in die ausländerfeindliche Ecke gestellt zu
werden. Ja, weil sie sagen, da kriegen wir Beifall von der falschen Seite und so weiter. Ein Beispiel, ich habe vorgeschlagen, vor einem Jahr mal einen schönen Tatort zu machen oder einen guten Tatort zu machen über die Bettlerkriminalität, die ja... Dann hat die Redakteurin zu mir gesagt, um Gottes Willen, dann steht der Romani Rose wieder mit 100 Zigeunern vom Funkhaus in KZ-Kleidung und protestiert.
Mhm.
Ja, was sagen Sie denn dazu?
Da sage ich gar nichts dazu.
Ja.
Außer, dass ich noch die Frage habe, was aus der Idee geworden ist.
Nix, bis jetzt nichts.
Ja. Auf der anderen Seite, Sie haben doch auch mal einen Film gemacht und dafür auch den Grimme-Preis bekommen, wenn ich mich richtig erinnere, indem Sie... das Treiben osteuropäischer Kinderbanden
richtig
thematisiert haben.
Ja.
Das war ja damals 1900, weiß ich nicht, wie viel, auch politisch
Anfang der 90er,
inkorrekt,
ja, das war kurz nach der Wende, es spielte in Wien und es handelte sich um rumänische Zigeuner, die ihre Kinder zum Einbrechen schickten. Deswegen sage ich ja, jeder Deutsche soll sich mal in die Nase fassen, die haben uns damals auch über die Grenze geschickt, das war auch kriminell. Ne? Und die haben natürlich auch kein Unrechtsbewusstsein. Keiner will sie, weder in Rumänien noch in Bulgarien noch hier. Was sollen sie denn machen?
Ja, die haben genauso wenig ein Unrechtsbewusstsein, wie sie damals nach dem Krieg eins hatten, als sie für ihre Oma geklaut haben.
Genau. Und deswegen habe ich mit der Geschichte auch viel Aufsehen erregt, weil die Jungs habe ich ja natürlich so geschildert, wie sie sind. Völlig abenteuerlustig, aber im Grunde unschuldig. Und das war ein Erfolg. I wanna jump it.
Peter Zingler, mit Bob Marley sind wir wieder in Ihrem ersten Leben. Sie waren auf der Flucht, Sie sind in Jamaika gestrandet, haben, glaube ich, anderthalb Jahre auch auf Jamaika gelebt.
Verbracht, ja.
Und Bob Marley, wie und wann kennengelernt?
Es war so, der Freund meines Freundes heißt Stevie Golding und er ist der Bassist von Bob Marley and the Wailers und später war er bei Peter Tosh.
Okay.
Und dadurch kam ich in die Familie von Marley rein, seiner Frau, seinen Kindern. Ziggy Marley war damals so ein Stopke, aber Bob war nicht da. Der war in der Krebsklinik in Deutschland, Dr. Issels oder wie der hieß, und war da auch noch ein, zwei Monate und dann hieß es, er kommt zurück.
Aha.
Und dann war er in Miami und da hat man ihn schon fast tot in die Maschine gesetzt nach Kingston. Und als sie ihn rausgeholt haben, ich habe ihn gesehen, war er nicht ansprechbar. Die haben ihn gleich ins Krankenhaus gebracht und er ist ja auch am gleichen Tag noch gestorben.
Das heißt, der würde sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr an Sie erinnern.
Nee, wenn er noch leben täte, wahrscheinlich nicht. Aber ich hätte es gern gehabt, denn ich fand den Typ, er war ja ein unglaublich charismatischer Jamaikaner. Und er hätte auch die damaligen Kriege zwischen den Parteien da schlichten können. Er war der angesehenste Jamaikaner, den es gab.
Diese Zeit in Jamaika, war das im Rückblick die schönste Ihres Lebens, weil Marihuana von morgens bis abends, schöne Frauen,
die
sehr schöne Frauen.
Die ersten drei Wochen, ja. Und dann wurde es immer schwieriger. Erstens sind die schönen Frauen, also sagen wir mal, die weißen Frauen, die alle nach Jamaika kommen, die kommen ja nach Jamaika wegen der Rastas und wegen der schönen, großen, schwarzen Männer. Da kriege ich keine Schnitte von ab. Wir blieben also die Schwarzen, die waren aber auch schön.
Okay.
Ja, und
warum sind's
Marihuana und schöner Rum ist auch eine Geschichte so für die erste Zeit. Aber dann als Deutscher tickt man doch anders, wenn du mal über die Autobahn fährst und nur Schlaglöcher siehst. Und dann hatte ich ja auch nach einer Zeit kein Geld mehr. Ich war also arm und wollte nicht von meinen Freunden leben, hab mir nochmal in England was besorgt. Aber es war schwierig.
Dann sind Sie wieder nach Deutschland zurück.
Moment.
Mit der Gefahr, dass Sie möglicherweise auflegen und wieder im Knast landen.
Aber es war doch klar, ich stehe morgens vor der Hütte und sag schon wieder die Sonne. Es hat auch genervt. Und ich habe schon geträumt vom kalten Wetter und Kragen hoch. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, ja, und wurde nicht verhaftet. Im Moment nicht, weil der Zollbeamte guckte auf einen Raster hinter mir mit einer Frau im Arm und die haben sie wohl auf Haft gesucht. Mich hatte durchgewunken.
Und das hat Sie so euphorisiert, dass Sie beschlossen haben, da mache ich meinen nächsten Bruch.
Nein, das habe ich nicht. Das hat mich nicht, sondern es hat mich dafür aufgeriert, endlich mal eine Geschichte über meine Jamaika-Erlebnisse zu schreiben. Denn es hat mich schon beeindruckt, auch vor allen Dingen der umgekehrte Rassismus. Also, dass du als Weißer ein Arschloch bist, wenn du kein Geld hast. Ne? Denn wie gesagt, wenn sie weiß wären, wären sie alle reich, glauben sie. Und da hatte ich schon einige Kämpfe zu erleben. Und es gibt aber wunderschöne, wunderschöne Geschichten, die auch alle in meinem Buch drin sind.
Wie heißt das Buch nochmal? Sie haben den Titel noch gar nicht gesagt.
Das Buch heißt Im Tunnel.
Im Tunnel. Und warum heißt das Buch Im Tunnel?
Weil den Tunnel sehe ich als meinen Lebensweg, ohne die wirkliche Chance, rechts und links auszubrechen. Ja. Es geht entweder vorwärts oder rückwärts.
Und wie heißt der Titel von Glenn Frey, den wir jetzt spielen? The Heat is On.
Schon war weg.
Unser Gast ist Peter Zingler. Drehbuchautor auch von Die Himmelsleiter, ARD-Zweiteiler, heute und morgen Abend 20.15 Uhr in der ARD. Die Geschichte ihrer Kindheit im Nachkriegsköln. Wir haben eine Mail bekommen von Bettina Vorbach. Wissen Sie, wer Bettina Vorbach ist?
Ja, das ist die Mutter von dem kleinen Luis, der meine Rolle spielt, also der mich spielt als kleiner Junge in dem Film.
Klasse hat er das gemacht. Das heißt, Sie könnten Frau Vorbach jetzt nochmal mitteilen, wie wunderbar Ihr Sohn Luis
ist. Das habe ich ihr schon gesagt, das weiß sie auch. Ja? Aber ich sage es ihr nochmal, der Luis ist einfach ein gnadenloses Talent. Richtig gut. Grüßen Sie ihn schön von mir.
Haben Sie im Laufe Ihrer Zeit als Drehbuchautor eigentlich auch persönliche Beziehungen zu Schauspielern aufgebaut im Laufe
der Jahre? Natürlich. Ich habe ja auch Regie gemacht. Ich habe ja auch schon Kinofilme Regie. Und die mag ich auch. Im Anfang habe ich sehr viele Sachen für Mario Adorf geschrieben. Und später hat sie, also ich kenne sie fast alle. Und es, wie gesagt, diese beiden Filme, wenn man die auseinander nimmt, sind 79 und 80 als verfilmten Drehbüchern von mir. Aha. Und das ist schon eine Menge. Also ich habe hier nicht nur Tatorte gemacht, sondern ganze Serien entwickelt und geschrieben. Und ich bin der einzige Autor, der eine Serie geschrieben hat, die verfilmt wurde, aber nie gesendet wurde.
Bitte?
Ja, bei RTL.
Was war das für eine Geschichte,
kurz? Ja, das war eine sehr... Herr Thoma hat sie bestellt. Sie soll politisch so unkorrekt sein, dass nach jeder Ausschreibung der Bundestag sich aufregt. Das habe ich gemacht. Und als der Nachfolger kam, der wollte es nicht. Das war ihm zu kompliziert und vielleicht auch zu schwierig.
Ich vermute, RTL hat auf diese Art relativ viel Geld versenkt.
Ja, das glaube ich auch, ja. Also sie haben allein das, diese erste Staffel, die fertig gedreht war, hat ja 10 Millionen gekostet. Aha. Und jetzt ging sie in die zweite Staffel rein und da stand schon alles, 4 Wochen später sollte gedreht werden und dann haben sie alles abgesagt. Aha. Hatten sie den Mut nicht, mal was zu zeigen. Aha. Schade. Also Herr Thoma war ja jemand, der Mut hatte. Der hat natürlich auch gesagt, so Sachen wie der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler oder ja. In seichtem Wasser kann man nicht ertrinken. Aber das war eine klare Forderung. Es muss richtig, richtig politisch unkorrekt sein.
Gleichwohl, Schnee von gestern, wie sieht's aktuell aus? An welchem Drehbuch arbeiten Sie aktuell?
Also ich arbeite an einem Kölner Tatort mit dem Titel Pechvogel.
Für und Ballauf und
Ballauf und Bär? Und Schenk, ja. Und habe noch einen Kinofilm und ein Fernsehstück, das heißt Der Mottenprinz. Der Mottenprinz erscheint auch in meinem Buch. Mein Buch heißt Im Tunnel. Und wenn Sie noch nicht die Nase voll haben und nur meine Kinderzeit gesehen haben, am Samstag gehen Sie schnell im Buchladen und kaufen den Tunnel. 500 Seiten für 19 Mark, das gibt es doch ja nicht mehr. 19 Euro, Entschuldigung.
Ansonsten machen Sie noch einen Ausflug in die schwäbische Provinz, hätte ich beinahe gesagt, in das wunderschöne Baden-Württemberg, weil am kommenden Dienstag sind Sie wo?
Habe ich eine Lesung in Reutlingen in der Stadtbibliothek.
Da lesen Sie aus dem Tunnel?
Da lese ich aus dem Tunnel, ja.
Und wenn man einen Zuhörer nicht nur vorgelesen bekommen möchte, darf der auch fragen?
Der darf fragen, ja, das wird immer schöne Abende mit mir.
Ja?
Ja, das ist immer lustig. Am schlimmsten ist, wenn auch bei anderen Geschichten, die ich früher gelesen habe, dass sie immer fragen, haben Sie das alles selbst erlebt?
Okay, es gibt ja, wenn solche Leute wie Sie Lesungen machen, 3 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, es steht ein Rotwein auf dem Tisch. Zweite Möglichkeit, es steht ein Bier auf dem Tisch. Dritte Möglichkeit, es steht ein Glas Wasser auf dem Tisch. Was ist bei Ihnen?
In der ersten Stunde Wasser, in der zweiten Stunde Wein, außer in Köln, da steht dann Kölsch.
Kluge Entscheidung. Ansonsten, und das ist die letzte Frage, wann gehen Sie mit Ron Wood von den Stones mal wieder auf Entschlackungstour nach Österreich?
Im Juli. Im Juli, immer in Österreich, ja, ja.
Mit Ron Wood?
Ja. Ja, ja, manchmal war auch schon Mick Jagger da. Also da entgiften die Rolling Stones recht häufig. Ich habe bei den Arzt gefragt, was ein Unterschied ist, ob eine Privatperson wie ich entgift oder die. Dann hat er zum Scherz gesagt, ja, bei denen bauen wir in der Toilette Filter ein. Da fangen wir noch genug auf.
Es wäre eins, Leute, heute Vormittag mit Peter Zingler.
Eins gehört. SWR 1.